PPR, Superflex, Titan Premium. Xavier Worthy oder Brian Thomas?
Brian Thomas.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wir sind hier wieder schön zusammen und wir sprechen jetzt über den NFL Draft, der liegt in Don'ts. Die letzten drei Nächte aus unserer Sicht hat er stattgefunden, Sonntag früh um 10 Uhr. Finden wir uns zusammen und lassen das mal Revue passieren. Gib doch mal ein bisschen Eindruck, wie waren deine letzten drei Tage und was ist deine Meinung zum NFL-Draft? Vielleicht auch so ein bisschen natürlich durch die Fantasy-Brille.
Ja, also meine letzten drei Nächte waren eigentlich, also ich habe mir ziemlich viel live angeguckt. Also ja, nicht immer bis zum letzten Pick, weil irgendwann natürlich zieht es sich dann doch. Und dann ruft der Schlaf, aber schon ziemlich viel, was ich mir live angeguckt habe. Und ja, aus Fantasy-Sicht muss ich sagen, war das schon ein sehr positiver Draft. Also wir haben jetzt vorher kurz gesprochen, also viel besser hätte es ja teilweise gar nicht laufen können. Ein paar kleine Dämpfer gab es, aber im Großen und Ganzen eigentlich wurden die ja, die Spieler eigentlich gepusht, kann man sagen. Gerade so diese Mid-Tier-Picks, die doch sonst immer ein bisschen hinten runterfallen, die sind eigentlich durch die Bank relativ positiv zu sehen.
Ja, ich glaube, es wird ganz spannend. Das könnte insofern die interessanteste Draft-Klasse werden, so, also aus Fantasy-Sicht, weil es deutlich weniger Consensus geben wird, wäre meine aktuelle Vermutung. Sobald wir aus diesen absoluten Top-Prospects rausgehen und dann, bis wir im Prinzip Mitte zweite Runde im Rookie-Draft sind, da gibt's sicher, wird ein Trey Benson nicht auf einmal Brock Bowers überholen, ist schon klar, dass es immer noch Tiers gibt dazwischen drin, aber innerhalb, also jeder wird für sich oder die meisten werden für sich andere Tiers finden und es gibt da schon deutlich mehr Verschiebung, als es in den letzten Jahren war, wo man, ich sag mal so aus meinem Gefühl raus, wo eigentlich immer schon so klar war, okay, du hast immer die Auswahl aus ein, zwei Spielern und mehr oder weniger kannst du das Board vorher schon antizipieren und das schaut diesmal wirklich ganz anders aus. Es war ein Wahnsinn. Ich habe ja leider nichts live gesehen, beziehungsweise erst gestern dann Tag 3 ein bisschen laufen lassen am Abend, aber Runde 1, 2, 3, das war unglaublich und ich weiß nicht, wie hast du den ganzen Quarterback-Wahnsinn gerade an Tag 1 eigentlich wahrgenommen?
Ja, schockierend würde ich mal sagen. Also ich sag mal, Pick 1, 2 und 3 waren jetzt nicht so krasse Überraschungen. Ich glaube, dass das passieren konnte, das war, glaube ich, naja, ich sag mal wahrscheinlich, also dass drei Quarterbacks am Anfang gehen würden. So dann natürlich, wie es dann gelaufen ist, ist schon echt crazy. Also ja, dass Michael Penix dann auf einmal der vierte Quarterback ist und nach Atlanta geht, also wow, das war der größte Schocker des gesamten Drafts, würde ich behaupten.
Unglaublich.
Ja, verrückt. Also man weiß natürlich auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ist irgendwie so ein Jordan Love Pick, nur natürlich an Pick 8. Ne? Das ist schon verrückt.
Und ich weiß nicht, vielleicht einmal ganz kurz, weil das ja, wir müssen natürlich da mal drüber sprechen, so die Quarterback-Situation in Atlanta. Kirk Cousins hat einen Vierjahresvertrag bekommen, richtig? Und theoretisch hatte man ja gesagt, ja gut, die ersten drei Jahre, die sind, also er wird drei Jahre so Quarterback der Falcons sein. War ja eigentlich der Takeaway, nachdem man die Vertragsstruktur gesehen hat und so weiter. Siehst du jetzt eine Möglichkeit, dass er vielleicht doch nicht so lange Quarterback der Falcons ist?
Ja, gut, ne, wenn, also Never say never. Die Leine wird für ihn auf jeden Fall nicht länger geworden sein. Da, wenn du einen Top 10 Pick in Quarterback investierst, dann ja, ich könnte mir vorstellen, dass da so, dass so ein, zwei Jahre er jetzt halt die Chance, oder sag mal, 2 Jahre, dass die Chance kriegt, aber wenn dann kein nennenswerter Erfolg dabei rausspringt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Rufe nach Panics dann lauter werden. Ne? Also. Das ist ja immer, liegt ja in der Natur der Sache. Wenn das nicht läuft, dann wird es zwangsläufig irgendwann so sein.
Das wird halt, also ich weiß nicht, man hat ja vielleicht so als Erklärung für alle, die jetzt die Contract Details nicht kennen: Kirk Cousins kostet die Falcons dieses Jahr gegen den Cap 25 Millionen Dollar. Sollten sie ihn nach der Saison und vor dem 1. Juni nächsten Jahres traden, bleiben 37,5 Millionen Dead Cap stehen. Heißt, er hätte sie dann für die eine Saison, wenn du so sagen möchtest, 25 Millionen plus die 37,5 zusammen gekostet. Ist natürlich eine ganze Stange Geld. Auf der anderen Seite kann man sich's natürlich leisten. Wenn du sagst, dieses Jahr bezahlst du die 25 Millionen plus was auch immer jetzt Penix verdient, das weiß ich gar nicht, aber ist für den Quarterback natürlich jetzt nicht so wahnsinnig relevant. Und nächstes Jahr kombinierst du die 37,5 Millionen Dollar mit dem Penix-Gehalt wieder, dann passt es auch noch. Für den Quarterback-Room an sich ist es okay. Kann man sich schon leisten. Ist nur die Frage, natürlich, warum priorisiere ich das Ding in der Free Agency und dann nochmal im Draft. Also hätte ich nicht, wenn ich jetzt halt either or mache, hätte ich nicht fürs Team mehr rausholen können. Aber ich verstehe auf der anderen Seite, wir sagen ja immer, du musst tun, was du tun musst, um deinen Quarterback zu finden. Und zumindest haben die Falcons verstanden, mit Desmond Ridder und Marcus Mariota oder solchen Späßen kommst du eben nicht mehr weit in der NFL. Und daher, so gesehen, ist es ja eigentlich wiederum besser, wenn sie dann mit Cousins und Penix zwei Shots nehmen und sagen, vielleicht ist ein sehr gutes Quarterback-Play insgesamt drin. Also, ich glaube, Grund-Takeaway ist, wir wissen nicht, wie es kommt. Und es ist jetzt sehr viel offen.
Ja, Wahnsinn. Ja, nee, und auch die anderen. Also, wir haben sicherlich nicht damit, also ich habe, glaube ich, meinen Tipp waren, ich hatte noch mal kurz vor dem Draft einen Mock gemacht und da war mein Tipp 5 Quarterbacks in der ersten Runde. Allerdings hatte ich Penix dann am Ende der ersten Runde und halt eben die Top 3 plus McCarthy hatte ich halt relativ früh auch in den Top 10, glaube ich. So, aber ja, wie gesagt, also dass nix dann so früh gehen würde, hätte ich überhaupt nicht abgesehen. Und ja, also McCarthy nach Minnesota konnte man sich ja teilweise schon denken, aber ja, auch crazy. Also schon auf jeden Fall verrückt. Und ja, und dass dann vor allem kein Quarterback mehr bis zur 5. Runde gedraftet wird. Er würde, also so, ich hab dann schon damit gerechnet, irgendwie, dass Rattler jetzt zweite, dritte Runde geht oder sowas, weil die anderen halt auch so früh gingen. So, aber, also, ich glaube es, man kann jetzt sagen, in der NFL ist es irgendwie klarer, dass da wirklich so entweder hopp oder top. Entweder du bist von einem Quarterback überzeugt, nimmst ihn früh oder halt er fällt. So, also. Das scheint mir so ein Ding zu sein mittlerweile.
Es gab einfach gar kein Team, das Rattler mochte. Ich glaube, das ist halt
Scheinbar.
einfach, das muss man sagen. Hätten die Raiders ein bisschen was in ihm gesehen, hätten sie ihn ja locker in der dritten Runde nehmen können. Aber wenn die sagen, nee, dann verzichten wir ganz, oder dann können wir auch mit O'Connell und Minshew gehen. Ja, dann ist es so, ne? Logisch, dass dann die, weiß ich nicht, Broncos nicht nochmal Rattler oben draufsetzen, um nix instant unter Druck zu setzen. Das wäre natürlich, also
Ja.
ist ja auch irgendwo klar.
Aber
Aber ja,
also so.
war auf ich glaube, es war die größte Spanne zwischen zwei Quarterback-Picks, oder? Jemals.
Würde ich auch vermuten. Ja, würde ich auch vermuten. Also, das kann ich mich nicht erinnern, dass das mal so gewesen ist in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren. Nee, ich hätte es auch nicht gehasst, hätten die Seahawks ihn in Runde 4 genommen, Rattler zum Beispiel. So, das muss ich
Klar,
auch
ja.
sagen. Also, das wäre für mich okay gewesen. Oder, also, Giants hätte ich jetzt auch sagen. Also, so Teams, wo du sagst, okay, why not, ne? Also, setzt dir irgendwie einen talentierten Spieler, der im
Absolut.
Zweifel mal reinkommen könnte, auf die Bank. Also, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, alle Teams eigentlich. Also, man hat ja mittlerweile den Wert eines Backup-Quarterbacks oft genug gesehen in den letzten Jahren und dann diese Shots zu nehmen und im Prinzip kommt plötzlich aufs Feld, sieht doch besser aus als gedacht, haben wir jetzt zu oft gesehen.
Ja.
Daher, ja, kann man das auf jeden Fall. Also mag man das, glaube ich, als Fan immer gern, wenn man dann so jemanden hat, dann bei dem man dann hoffen kann. Scott Conner immer mit seinem Hopium, gell, das Meme, das kommt ja jetzt, das fliegt über Twitter die ganze Zeit. Von dem her ist es immer schön, sowas, so eine Story rund ums eigene Team auch zu haben. Gut, ich glaube, dann würde ich sagen, wir starten einfach auch ein bisschen und gehen durch. Vielleicht einmal, wir müssen natürlich trotzdem unsere Werbung müssen wir einbauen, auch wenn es heute keine Hörertrades gibt. Aber trotzdem, Phil, das darf nicht hinten runterfallen. Wo kann man uns denn folgen?
Ja, folgt uns wie immer auf X @DynastyFlo mit PH, dir @49erFlo und mir @Phil81190 und kommt auch gerne in unseren Discord-Channel. Da wird es jetzt in Zukunft sicherlich auch wieder den einen oder anderen Mock-Draft geben zu den Rookies. Also wer da ein bisschen üben mag, bevor es mit den Drafts startet, schaut da gerne rum und ja, bewertet uns natürlich immer gut auf den gängigen Plattformen und unterstützt uns auch gerne monetär, Flo. Wie funktioniert das?
Über paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Vielen, vielen Dank an alle, die uns da supportet haben und weiter supporten. Ihr haltet das am Laufen und wir, ja, wissen das einfach sehr zu schätzen, dass ihr uns auch appreciated. Daher großes Danke an der Stelle. Wir gehen jetzt einfach so als Post-Draft-Reaction mal die Bewegungen rund ums ADP durch. Wir haben ja unsere Mock-Drafts gemacht, so bevor der Draft da war. Jetzt wissen wir eine ganze Menge mehr über die Spieler. Jetzt wissen wir, was ist tatsächlich auch hängen geblieben. Wir hatten ja bewusst darauf verzichtet, über den 27. Wide Receiver irgendwie zu sprechen, der dann höchstwahrscheinlich sowieso erst in Runde 5 oder 6 gedraftet wird und dann relativ irrelevant wird. Deswegen fokussieren wir uns auch diesmal, wir fokussieren uns auch weiter so auf die Top 24 und die Bewegungen da drin. Ich denke, Sleeper werden wir im weiteren Verlauf dann auch nochmal besprechen, aber jetzt halt erstmal Fokus auf was solltet ihr beachten oder was erwarten wir für Bewegungen hin zu euren Rookie Drafts? Ich weiß nicht, wie ihr startet in euren Ligen. Eine ganze Menge werden, denke ich, am nächsten Wochenende, also am, ja, hier, na, der wievielte Mai ist es denn? Der 4. Mai ist der Samstag, 11. Mai ist dann auch wieder ein Samstag. Denke an dem Wochenende, 10. bis 12. Mai starten viele. Und damit alle jetzt mal so 1 bis 2 Wochen Zeit haben, um alles zu verarbeiten, um ihre Rankings zu machen, je nachdem, wann ihr startet, fokussiert euch, wie gesagt, drauf, was passiert hier in den ersten 2 Runden, macht euch Pläne und dabei wollen wir natürlich jetzt hier unterstützen und so ein bisschen unseren Senf dazugeben, wen wir hoch haben oder wer unsere Targets je nach ADP sind. Da werden wir bestimmt auch ein bisschen auseinandergehen. Davon gehe ich zumindest mal aus und würde sagen, lange Rede ohne Sinn. Wir starten mit 101, wenig überraschend, im Format. Ich habe es natürlich wieder vergessen. Format, unser Standardformat mit Quarterback, mit PPR, Superflex und Tight End Premium. 10 Starter, ein fester Tight End Starter. 3 Receiver oder 2 Receiver, dementsprechend entweder 2 oder 3 Flex-Positionen und 2 Running Backs. Genau, wir gehen rein und da ist ja 101 Consensus und ich denke, ja, in circa, würde mal schätzen, in 75%, vielleicht sogar mehr der Fälle wird Caleb Williams von Bord gehen. Siehst du eine Möglichkeit, dass Marvin Harrison hier noch mehr steigt oder das, oder wie oft würdest du erwarten? Glaubst du, dass du in irgendeinem Rookie Draft mal Marvin Harrison an 1 sehen wirst?
In irgendeinem vielleicht, aber ich gehe davon aus, dass das eher unter 5% sein wird.
Ja,
Und
ja.
ja, aber ich glaube halt, dieses erste Tier, 1 und 2, das ist,
Ja.
glaube ich, jetzt ziemlich in Stein gemeißelt. Also da gibt es jetzt, glaube ich, wenig Diskussionen drum. Ich glaube, die beiden Blue-Chip-Talents, Williams und Harrison, sind hier, glaube ich, ziemlich, also das hat sich manifestiert. 1-1 Quarterback in einer guten Situation. Top 5 Pick Wide Receiver. Ja, Blue Chip Talent. Auch in einer guten Situation. Also, naja, da sollte man, glaube ich, braucht man, glaube ich, nicht drüber streiten und auch nicht zu viel zu sagen. Oder was denkst du?
Ja, es ist wirklich relativ langweilig und Gott sei Dank langweilig, muss man auch sagen. Das ist ein Luxus, wenn man solche zwei Spieler da vorne am Board hat. Ich glaube, kann man insofern nicht viel falsch machen. Für mich ist auch trotzdem klar, Caleb an 1, einfach Positional Value ist hier zu hoch. Und ja, ich meine, die Situation in Chicago für ihn ist halt auch einfach überragend. Also gucken wir drauf. Ich glaube, ich hatte so eine Grafik gesehen. Was war Justin Fields Offense im ersten Jahr, in dem er Quarterback bei den Bears war? Und dann, wie sieht die Offense jetzt für Caleb Williams aus? Er hat DJ Moore, er hat Keenan Allen, er hat jetzt dann Romo Odunze. Die O-Line ist wirklich nicht verkehrt. Ja, das ist richtig, richtig gut und ich freue mich drauf. War ein super Pick der Bears natürlich auch. Ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist und da nicht irgendwie, ich meine, man müsste halt mehr Bauchschmerzen haben, wäre zum Beispiel bei den Patriots in den Umständen. Aber bei den Bears, ich glaube, da muss man sich insofern keine Sorgen machen. Dann
Ja,
an
denke ich
drei.
auch.
Das wird das erste sein, der erste so ein bisschen, ja, der erste Pick sein, der weiter außer oder bei dem es auseinander geht. Es gibt im Moment Tendenz dazu, dass sich hier ein Tier von zwei Spielern bildet am Markt. So, das ist, ich glaube, dass wir hier vielleicht sogar schon ein bisschen anders drüber denken, dass es hier ein anderes Tier gibt, aber im Moment ist es ein Zweikampf zwischen Jaden Daniels und Malik Nabers um den 1-0-3 nach ADP. Sind sehr even, auch wenn ihr guckt, Keep Trade Cut oder Fantasy Kalk, die Werte, da sind die zwei sehr nah beieinander und haben dann einen Abstand zum fünften Prospect. Du
Ja, so
warst nicht
Play.
der große Jaden, sorry.
Ja, ich wollte noch für Kontext kurz sagen, also wir haben hier von Adeko bei X quasi, der hat eine ADP erstellt, quasi Post-Draft, und darauf beziehen wir uns, davon gehen wir gerade aus. Also nicht, falls ihr euch wundert, wo kommen jetzt diese ADPs her, genau, also das ist oder ist die Referenz quasi.
Das ist richtig, genau. Kann ich auch gerne dann nochmal in den Discord posten, was wir uns hier ansehen. Und wie gesagt, also Daniels, du warst ja jetzt kein absoluter Fan von Daniels. Jetzt ist er wirklich an 102 über Drake May zu den Washington Commanders gegangen. Bist du jetzt überzeugt von Jaden Daniels und siehst du ihn an 103 oder wie guckst du jetzt auf die Klasse hier an dem Spot?
Ich hab jetzt eigentlich ein Tier von vier Spielern hier,
Ja,
muss ich sagen. Also das
ich
hat sich bei
wusste,
mir jetzt so.
ich dachte mir schon, dass wir nämlich ein anderes Bild haben, aber ja.
Okay, ja. Nee, genau, also Daniels, was muss man sagen? Also 1-0-2 erstmal positiv natürlich für ihn. Umstände, Washington finde ich solide, kann man sagen. Also, ne, das ist jetzt keine Vollkatastrophe. Dennoch habe ich Fragezeichen bei ihm, ne? Und ja, also wahrscheinlich, wenn ich jetzt heute draften müsste, wäre er wahrscheinlich meiner 1-0-4. Aber alles andere als überzeugend, und wie gesagt, es ist für mich jetzt ein Tier von vier Spielern, und dementsprechend, ja, da ist er mit drinne. So viel kann ich sagen. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das denn in der Range da?
Ja, also für mich ist, ich habe drei Spieler, also ich habe ein Tier von drei Spielern, ich habe Daniels da alle, ich habe Daniels auch an der 5. Also für
Okay.
mich ist er in dem Tier, weil ich auch, ich habe das gleiche Problem ein bisschen. Ich sehe die Situation, ich sehe das Draftkapital, muss man respektieren. Kann man jetzt nicht mehr sozusagen drumherum. Die NFL glaubt an ihn und das ist was wert. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, die NFL hat auch an Zach Wilson geglaubt. Also es kann
Ja,
auch da
genau.
schief gehen. Und Jaden Daniels, die Punkte, die mich da verunsichern, sind einfach, ja, Pocket Awareness, wie der Typ am College gespielt hat. Ich weiß nicht, ich habe einfach Angst, der zerstört sich halt in der NFL komplett. Das packt er da so nicht. Ich glaube nicht an die. Ist ein Spieler von der Mobilität her. Es erinnert mich ein bisschen, da sind ein bisschen Parallelen zu Sam Howell, der am College ein super Rusher war und das dann in der NFL, das ist ja da komplett also weggestorben, der Aspekt seines Spiels. Jetzt glaube ich, dass Daniels schon ein besserer Rusher ist als Sam Howell. Aber trotzdem glaube ich, dass die Art, wie das am College funktioniert hat, so in der NFL nicht mehr funktioniert. Und dann bin ich einfach nicht sicher, ob er als Passer gut genug ist, weil da es ist halt sehr schwer zu trennen, wie viel war Jaden Daniels und wie viel waren auch die Umstände. Ne? Mit Neighbors und Brian Thomas, das sind natürlich schon ordentliche Kaliber, mit denen er da am College zusammenarbeiten durfte. Und dann ist es halt so dieses kompletter Breakout in seiner letzten Saison. Naja. Also das sind alles so Punkte, warum ich die Bauchschmerzen habe. Und deswegen, auch wenn ich ihn mit leichtem Widerwillen an die 5 gesetzt habe, ich kann ihn nicht an die 3 setzen. Und ich werde ihn auch an 103 nicht draften. Das glaube ich nicht.
Wer sind denn deine drei Spieler in dem Tier? Nennen sie doch gerne einfach mal, danach würde ich meine vier nennen.
Malik Nabers habe ich an der 3, also an der Spitze dieses Tiers. Ich habe Drake May an der 4 und dann Jaden Daniels an der 5. Und ich
Okay.
könnte mir vorstellen, das ist dann dein sechster Spieler quasi auch. Also den hast du wahrscheinlich noch in dem Tier drin. Und der ist bei mir einfach im nächsten. Wer ist denn das?
Also genau, also die drei habe ich auch alle in meinem Tier, genau. Und bei mir ist der sechste halt McCarthy,
Ja.
den ich an der sechs habe, weil ich einfach glaube, dass von Daniels, May und McCarthy jetzt mit Abstand, oder nicht mit Ab, doch mit Abstand die besten Umstände hat. Und
Ja.
glaube einfach, dass das, ja, dass das natürlich unheimlich hilft. Und ich glaube, dass er sich entwickeln kann, McCarthy. Und also ich wäre hier jetzt ein Stück weit negativer, wenn es jetzt nicht Minnesota wäre, aber ich glaube, das sind eigentlich schon sehr gute Umstände, um sich gut zu entwickeln. Und ja, McCarthy wird Day One starten. Also da bin ich eigentlich fest von überzeugt. Ich glaube nicht, dass sie Darnold starten lassen. Und ja, dementsprechend, sie sind für ihn hochgegangen. Ja, also McCarthy, ja, ist hier mein sechster Spieler, und das ist jetzt die Instant Reaction. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn nicht sogar höher nehmen würde.
Ich möchte bei mir eine Sache. Ich glaube, also kleine Korrektur, sie sind nicht hochgegangen für ihn. Weil, also das hier ist, es gab ja immer Gerüchte, ne? Aber er ging am Ende einfach an der 11. Sie sind sitzen geblieben.
Nee, an
Wenn ich mich
10.
jetzt
Sie sind
nicht.
noch einen Spot mit den Jets haben
Ach!
sie noch mal getradet.
Ah, okay, dann ging er an der 10. Ja, gut, da siehst du mal. Okay, siehst du, das habe ich nämlich, das ging an mir vorbei. Dann haben sie
War
den
auch jetzt
abgesichert.
nicht
Okay.
spektakulär.
Nee, ich sag nur, also. Also ich wollte auf einen anderen Punkt sowieso raus. Es gibt ja ganz konkrete Gerüchte und also es wirkt schon so, das wird auch nicht dagegen geredet im Prinzip. Die Vikings wollten eigentlich an die 3 hoch. Und sie wollten, und das Offer, das sie den Patriots gemacht haben, war Pick 11, Pick 23 waren sie, glaube ich, und ihr nächstjähriger First-Round-Pick. Diese drei Picks zusammen. Und dann dachte ich mir schon, oder guck drauf und denk mir, auch die Vikings sagen, May ist zwei First-Round-Picks besser als McCarthy. ist für mich schon der Takeaway. Und deswegen, weil an sich, ich sehe komplett diesen Punkt, diese Punkte, die du auch sagst hier, die Umstände sind einfach viel, viel besser. Aber wenn die Vikings selbst oder wenn die NFL diese Teams sagen, nee, May und Daniels, muss man ja dann dazu nehmen, sind diese zwei First-Round-Picks besser als McCarthy, dann würde ich das für den Moment noch akzeptieren und deswegen ist er für mich erst, er ist für mich auch an der 6, aber es ist noch das nächste Tier und deswegen werde ich eben May und Daniels noch über ihm picken.
Ja, also wäre jetzt May in Minnesota gelandet, dann wäre er
Ja.
wahrscheinlich mit im ersten Tier für mich. Sage ich, also sage ich dir jetzt
Ja, ja,
auch
ja.
hier, ne? Das ist ganz, das ist für mich auch klar. Also ich halte May auch für talentierter als Prospect, als McCarthy. Gar kein
Ja.
Zweifel. Aber ich sehe hier halt, May ist halt in New England gelandet und ich bin
Ja.
halt von dem Landing Spot New England alles andere als überzeugt. So, und das ist für mich hier jetzt, also bei Daniels habe ich beim Prospect so ein bisschen Probleme, bei May habe ich mit der Situation Probleme und wir haben gesehen, was das halt ausmachen kann für Spieler.
Ja.
Siehe Bryce Young etc., wenn auch ein solides Prospect oder ein gutes Prospect in eine Scheißsituation kommt, kann es halt immer dazu führen, dass der halt nicht gut spielt. So, und deswegen, ja, und McCarthy landet für mich hier, wie gesagt, beim Playoff-Team einfach. So, und
Ja.
das ist halt der Unterschied und weswegen ich ihn hier mit, ich sehe ihn als Prospect, wie gesagt, eine Nummer auf jeden Fall unter May und wie gesagt, mit Daniels, ja, weiß ich nicht, könnte man, also halte ich für vergleichbar. So, und dementsprechend habe ich sie halt hier in einem Tier, May wegen der Umstände, die anderen beiden, weil ich sie talent-wise schon relativ ähnlich sehe. So, das ist meine Begründung dafür eigentlich. Aber ja, ich nehme auch McCarthy gerne später, wenn ich einen späteren
Ja,
Pick habe und er
ne?
landet bei mir. Klar, wenn ich ihn nicht an 1-4 draften muss, so, dann bin ich darüber nicht böse später. Das ist sicherlich auch Teil der Wahrheit.
Ja, es ist natürlich bei McCarthy werden wir keine Excuses haben, wenn er nicht gut spielt. Ne? Das ist halt das,
Nö.
was den Value von den anderen ein bisschen am Leben halten wird. Auch May, wenn das nicht so fliegt, dann ist immer klar, worauf der Finger geht. Es sind die schlechten
Ja.
Umstände, die fehlenden Receiver. Aber ich meine, du hast ja einfach recht. Es ist so, es gibt hier eine gute Möglichkeit, dass am Ende McCarthy deutlich besser produziert. Und dann, ja, kann das Ranking am Markt sehr, sehr schnell ja, sich drehen. Daher spannend, aber wir haben im Prinzip die gleichen Spieler in den ersten 6 Picks. Ich denke, dass McCarthy hier aber, vielleicht sollte man das einmal dazu sagen, also McCarthy im ADP steht im Moment noch an der 7, May an der 6. Und das ist eben das, worauf ich hinaus wollte. Daniels und Neighbors sind schon die klaren Consensus Nummer 3 und 4 Spieler im Moment. Und dann gibt es den Drop-off ein bisschen. Wir haben May und McCarthy doch ein gutes Stück weiter vorne, einfach auch vom relativen Wert. Und sehen da kein so großes Gap zwischen Pick 3 und Pick 7 im Moment. Und das ist schon, ja, wie gesagt, das ist ein großer Unterschied. Dann fehlt uns ein Spieler, der im Moment Consensus an der 5 steht. Und das ist Rome Odunze. Der ging an 9 zu den Chicago Bears. Also auch hier großartiges Draftkapital. Man muss das hier generell einfach sagen, was ein wahnsinniges Draftkapital das überall ist. Ein absolut offenslastiger ja, NFL-Draft generell in den ja, frühen Runden. Und ja, Rome Odunze für mich persönlich ist er dann auch die Nummer 7. Ich weiß nicht, wie es hier bei dir aussieht.
Ja,
Und
genauso.
ich habe ihn noch in einem Tier, oder ich habe ihn, ja, nicht nur noch, das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ich habe ihn in einem Tier mit dem Nummer 8 Prospect Brock Bowers. Und das ist dann mein drittes Tier ist eben McCarthy Odunze Bowers. Da bin ich jetzt relativ sicher, dass das bei dir auch ein bisschen anders sein wird. Brock Bowers ist im Moment auch noch Consensus die Nummer 8. Da bin ich aber nicht sicher, ob er sich an dem Spot halten wird. Denn der Landing Spot, er ging an 13 zu den Raiders. Nicht besonders, ja, überzeugend, so aus
Also,
Fantasy-Football-Sicht.
ja, also Bowers ist für mich, also ich kann das jetzt mal hier gleich, also sagen, Bowers ist für mich kein, also nicht mehr in der ersten Runde.
Ja, das ist.
Ist für mich 2-1 jetzt aktuell. So Instant
Okay,
Reaction
ja.
wäre er da. Udunse ist für mich auch die 7 und ist aber für mich allein im dritten Tier.
Ja, okay. Ja,
So,
gut,
also,
das.
weil Udunse, super Draftkapital, gutes Prospect, Situation, Rookie Quarterback und hat zwei brutale Receiver mit im Receiving Core. Das ist halt einfach,
Ja.
ich sehe da nicht, also das ist so ein bisschen die Jackson Smith und Jigba Situation. Eigentlich
Ja.
kann man so sagen. Also
Verstehe
du
ich.
hast im Prinzip zwei gute Receiver bei dir und ja, ich sehe halt nicht, dass er da irgendwie in seinem ersten Jahr gleich komplett abreißt. Also die Fantasie fehlt mir so ein bisschen klar, können sich immer, Keenan Allen ist auch nicht mehr der Jüngste und ist hin und wieder auch mal ein bisschen verletzungsgeplagt. Also das wäre so die Hoffnung für ihn. Ja, ist schwierig für mich zu sehen, dass er halt instant, wie gesagt, eine richtig gute Fantasy-Production auflegt. Spieleweise bestimmt, aber Konstanz über die erste Saison würde ich jetzt mal aktuell noch in Frage stellen.
Ja, das ist auch klar. Ich meine, was man da als einziges wirklich auch nochmal dagegen halten kann, ist, wir wissen bei Keenan Allen natürlich nicht, wie viel da noch im Tank ist. Und da könnte ich mir schon
Klar.
vorstellen, an dem Punkt, Romo Dunze ist ja schon ein ziemlich fertiges Prospekt, so in Anführungsstrichen. Also er ist ja schon sehr, sehr weit, sehr, sehr polished in allem. Und da könnte der sofort, es würde mich nicht wundern, wenn er Keenan Allen eigentlich sofort überflügelt. Und bei Allen so ein bisschen, weil da der Decline eigentlich schon irgendwo da ist. Deswegen war er ja auch recht günstig im Trade zu haben für die Bears. Und Hunze dann ja instant einfach eine Every-Down-Rolle hat. Aber trotzdem kann es auch sein, dass das ein bisschen langsamer losgeht, ist logisch. Er ist nicht diese alleinige Waffe, wie das Malik Nabers bei den Giants ist. Den haben wir ein bisschen übersprungen, fällt mir gerade so
Ja.
auf, gell? Wir haben ihn eigentlich, über den haben wir, weil es so langweilig ist, vielleicht holen wir das gleich noch nach. Das ist natürlich ein ganz anderes Setting. Für uns beide, Bottomline ist klar, er ist für uns beide ist die 7. Wir haben ihn jeweils schon in Tiers über den, einfach ein Tier über den restlichen Receivern, egal wie gut da Landing Spots und Opportunities und so weiter sind. Romo Dunze hebt sich dann über, also schon ab von McConkey, Thomas, Worthy, Coleman, die Namen, die wir jetzt dann so nach und nach auch noch hören werden. Malik Nabers, lass uns noch kurz über ihn sprechen. 1-0-6 zu den Giants, ich meine, ich denke an 1-0-5 haben wir alle gehofft, dass der Name kommt, aber. Ja, ich meine, es hätte nicht zu Jim Harbaugh gepasst, wenn er hier den Offensive Tackle hätte liegen lassen und dann Malik Nabers geholt hätte, ne? So ist es. Jetzt bei den Giants, ich weiß nicht, man
Ja.
kann gar nicht sagen Last Man Standing, weil also so einziger Man Standing halt, ne? Dass der einzig ernst, die einzig ernstzunehmende Waffe bei den New York Giants. Es gibt
Ja.
schlechtere Situationen.
Malik alone in New York, ne? Gibt's ja, also. Ja, Darren Waller auch während des Draft gefühlt retired noch, ne? Also, da ist
Ja,
wirklich
ja.
jetzt niemand mehr. Also, Wan'Dale Robinson in allen Ehren, ne? Du
Ja.
und Darius Slayton in allen Ehren, aber ich sag mal, das sind vielleicht Wide Receiver 3 Spieler, wenn überhaupt. Und ja, Malik Nabers ist halt ein super talentierter Spieler und der sollte da gleich ab Tag 1 mit einem Target Share jenseits der 25, 30% rausgehen, glaube ich. Also alles andere
Ja,
würde mich doch stark
ja.
wundern. Und egal, wer der Quarterback spielt, also ob es nun dann Daniel Jones oder Drew Lock sein wird, also ja, Neighbors wird da rasieren, glaube ich einfach. Das Einzige, also Target Share Wise, das Einzige
Ja.
ist halt, wie hoch ist halt das Potenzial der Offense so, und das muss man schon in Frage stellen, ob dann so das Touchdown-Ceiling wirklich für ihn da ist, aber ich glaube, Reception und Yard-wise ist das schon wirklich interessant, und der wird in seiner ersten Saison, genau wie Marvin Harrison, wo das im Prinzip die gleiche Situation mit einem besseren Quarterback ist, die beiden werden, glaube ich, ab Tag 1 rasieren. Also das alles andere wird mich wirklich stark wundern.
Ja, und Daniel Jones, also, ne, so bei allem, was man über ihn sagen will, ich glaube schon, dass er besser ist als Drew Lock. Ist meine persönliche Überzeugung. Mag da auch andere Meinungen zu geben, ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, er ist ein Quarterback, der aber auch ganz gerne wirklich relativ, also ist kein Deep Ball Thrower. Das ist er einfach nicht. Und ich glaube, dass das Skillset Malik Nabers, der ist schnell offen, Slants, so Slant Routes, Out Routes, das matcht, glaube ich, gut mit dem, was Daniel Jones gerne macht oder lieber spielt. Ja, und deswegen meine ich, dass das ganz ordentlich zusammenpasst. Und er wird sich super wohlfühlen damit, eben den Ball zu Malik Nabers zu werfen. Das heißt, das ist okay, und ich denke, dass das sozusagen besser für Malik Nabers sogar läuft, in Anführungsstrichen, als das im Moment jetzt hat, so die Meinung ist. Denn natürlich ist Daniel Jones kein guter NFL-Quarterback, aber er sollte serviceable sein. Und das ist schon ein Unterschied zu, ja, also der Brock Bowers-Situation, die du schon ein bisschen angerissen hast. Über den sprechen wir dann auch gleich. Aber deswegen,
Ja,
Malik
und
Nabers im Prinzip keine, also da muss man einfach nicht downgraden.
nee, und ich glaube einfach auch, also wirklich Daniel Jones Hate in allen Ehren, aber es ist auch einfach so, letztlich, ja, er hatte auch wirklich beschissene Umstände, ne, beschissene Receiver, die da waren. Also wenn deine Top-Optionen da irgendwie Jalen Hyatt, Darius Slayton, Isaiah Hodgins war da letztes Jahr auch einer der Receiver, wie gesagt, Wandale und ach, wie hieß er denn nochmal? Sterling Shepard, ne? Ja, genau.
Shepard,
Also
ja.
ich glaube, Sterling Shepard war, wenn er gespielt hat, eigentlich der Top-Receiver im Slot, und der war auch dafür, dass er von irgendwie von einem Achillessehnenriss zurückkommt und auch mit Sicherheit nicht der talentierteste Receiver ist, war er auch da relativ produktiv sogar in den Wochen. Und ja, also ich glaube einfach auch, also Neighbors wird da, wie gesagt, ab Tag 1 rasieren. Da mache ich mir gar keine Sorgen.
Genau. Das ist doch ein gutes, ja, wie soll man sagen, eine gute Zusammenfassung und auch eine, die Mut macht. Gut, so, dann geht jetzt so ein bisschen, jetzt geht das nächste Tier los, oder für mich, wir bleiben mal bei unserer Struktur, dem ADP von Daiko, das im Moment noch da ist, Brock Bowers hier eben an der 8. Und dann lass uns über Brock Bowers sprechen. Ich habe ihn noch an der 8, weil ich dann doch, ja, irgendwo sage, Talent-Over-Situation. Aber ich muss auch sagen, wenn ich hier, ich werde nicht zwangsläufig dabei bleiben, Brock Bowers an 8 zu picken, denn ich glaube, im ADP wird sich das in der nächsten Woche noch stark ändern. Ey, Brock Bowers, ich kann mir nicht vorstellen, dass er an 8 bleiben wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass er an 11, 12, 13 irgendwo abrutscht. Wird für mich persönlich dann ein guter Value sein, in Anführungsstrichen, weil ich ihn da gern picken werde. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch einfach sagen, er kommt zu den Raiders, dann ist da entweder Minshew oder O'Connell der Quarterback, da ist Davante Adams, da ist Jacoby Myers, da ist Michael Mayer. Er ist in einer Offense, die nicht besonders gut sein wird, und da gibt es Target Competition. Recht viel schlechter als das hätte es nicht laufen können.
Ja, genau. Also, ich sag mal, ich hasse jetzt auch Brock Bowers nicht, ne? Also, es ist nur einfach so, weil, also ich gehe nicht davon aus, dass er ab Tag 1 da komplett abreißen wird, einfach aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Und was ist dann wert, irgendwie auch einen ta sehr talentierten Tight End zu haben, der aber, ja, einfach nicht, der wird halt nicht Elite produzieren, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann sehe ich halt hier in dieser Range eher einen Shot auf Spieler, die früher produzieren in anderen Situationen. Und deswegen kann ich es jetzt hier nicht in der Range oder kann ich in Runde 1 jetzt hier nicht Brock Bowers draften für mich. Und das ist nichts gegen Brock Bowers, das ist einfach nur, wie gesagt, Situation, wir haben es jetzt auch da häufiger gesehen. Ja, und das passt einfach nicht. Deshalb, ja.
Das Problem ist halt, wenn man ihn pickt, man weiß, also, oder man kann zumindest mal davon ausgehen, dass die Production nicht so gut sein wird. Und wo entwickelt sich denn dann der Wert hin über die ersten,
ja
sagen wir mal, wo steht Brock Bowers im November, Dezember? Ne? Und da mag es dann Änderungen geben über die nächste Offseason, aber wann pickst du jemanden? Ja, also man pickt dann das Talent, aber für wann? Und dazwischen drin passiert ja was. Also man muss, das ist immer alles auch liquide. Und es wird Situationen geben, du kannst Brock Bowers auch irgendwann später einkaufen. Und ja, dementsprechend muss man das eben jetzt berücksichtigen. Natürlich muss man immer sagen, er war ein, also für mich super Prospect und er hat also ja auch ein super Draftkapital bekommen. Pick 13 ging er. Das ist natürlich Bombe, aber dann guckst du auf die Situation und dann sagst du, ja gut, das ist halt jetzt trotzdem nicht ideal. Und das ist die Realität, der man dann ins Auge blicken muss auch mal.
Ja, wär hier sicherlich schöner gewesen, wenn er noch 2 Picks gefallen wäre und die Colts ihn genommen hätten. Dann hätten wir sicherlich hier anders sprechen können, aber wie gesagt, das ist einfach nicht das, was man sich unbedingt wünscht.
Ja.
Naja.
Aber gut, so ist es. Genau. Dann das zu Brock Bowers. Dann geht es los an. Also dann geht es eigentlich los damit, dass es auffasert. Wir haben hier jetzt, ich lese jetzt mal vor. Und ich glaube, irgendwo werden jetzt halt unsere Tiers, geht es jetzt vielleicht auch ein bisschen auseinander, wer drin ist und draußen ist und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele Spieler hast du im nächsten Tier?
Im nächsten Tier habe ich im Prinzip 8 Spieler.
Ja, ich habe 7 Spieler, ja, okay, gut. Also du hast da auch relativ viele, das ist interessant, bin ich gespannt. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, wer der eine Mann ist, der bei dir drin ist und bei mir draußen. Ich lese jetzt mal kurz das ADP vor. An 1.09 Xavier Worthy, 1.10 Brian Thomas, 1.11 Ladd McConkey, 1.12 Jonathan Brooks, 2.01 Keon Coleman, 2.02 Bo Nix, 2.03 Michael Penix, 2.04 Donny Mitchell. Das sind jetzt die nächsten 8 Spieler, die wir haben. Und jetzt wäre die Frage zurück an dich, sind alle deine Spieler, die du im Tier hast, jetzt genannt worden?
So, Sekunde, ich glaube, ich habe irgendwie eine andere Liste auf, gerade als du. Warte mal. Jetzt habe ich die richtige auf. Entschuldigung, ich habe hier war gerade Moment. In der falschen.
Ja.
So, nun habe ich. Du hast jetzt vorgelesen, bis wohin hast du vorgelesen?
Genau, also 1.09 bis 2.04 oder Ranked 9 bis 16, Worthy, Thomas, McConkey, Brooks, Coleman, Nix, Penix, Mitchell.
Ja. Sind alle meine Spieler drin, ja.
Genau, das ist dann auch schon die Antwort auf die Frage, denn der letzte hier vorgelesene AD Mitchell ist bei mir nicht drin, das heißt, wir könnten sozusagen, gucken wir uns auf die nächsten 7, konzentrieren wir uns auf die nächsten 7, dann ist mein komplettes Tier drin und ja, jetzt wird's wirklich interessant. Xavier Worthy, gehen wir vielleicht wirklich anhand des ADPs, Xavier Worthy, wo hast du den Kollegen, der an 28, glaube ich, war es, zu den Kansas City Chiefs ging?
Ja. Da bin ich mir noch nicht so ganz drüber, also bin ich noch nicht so 100% glücklich mit. Ich habe ihn jetzt an 2.2.
Okay, ich habe ihn an 1.12.
Ah ja, okay. Ja, wie gesagt, ich bin da noch nicht so 100% glücklich mit, aber wie ist auch ein Tier, deswegen,
ich sollte die Frage sowieso anders stellen, weil ich glaube, auf Rank, das macht eigentlich keinen Sinn. Was sagst du dazu, dass Worthy hier die 9 ist, also die 1 in diesem Tier, nach ADP und wie ist dann quasi, also wir beide scheinen jetzt eher so drauf zu sein, worthy zu faden at ADP.
Also meine Reihenfolge, soll ich einfach mal meine Reihenfolge
Ja,
der
klar,
Receiver
gerne.
nennen, oder? Ja.
Mach gerne.
Also meine Nummer 1 in diesem Tier, also 1-8 wäre Brian Thomas,
Ja.
dann Keon Coleman, Ladd
Ja.
McConkey, Worthy, Mitchell. Das wäre meine
Ja,
Reihenfolge.
okay. Okay. Und da hast du die Receiver quasi, die hast du alle aneinander. Du hast jetzt keinen
Nee.
nix, du hast jetzt keinen Quarterback ausgelassen oder so.
Doch, ich habe, also ich habe, ich
Ah, okay.
hätte, ich habe, also ich kann mir vielleicht mein ganzes Tier mal einfach vorstellen, dann das ist
Ja,
vielleicht einfacher,
genau.
und dann können wir gleich mal.
Ja.
Also Thomas wäre meine 1-8, sehe
Ja.
ich hier einfach Draftkapital plus Wide Receiver 1 in Jacksonville für mich, so deswegen ist Boom or Bust nach wie vor, hatten wir auch Pre-Draft schon mal drüber, aber wenn er boomt, dann wird er auch richtig boomen, glaube ich. Dann habe ich 1-9 Bo Nix,
Ja.
Draftkapital einfach hier, muss ich respektieren. Wird ab Tag 1 spielen. Ja, auch da, ich bin jetzt vom Prospekt nicht übermäßig überzeugt, aber ich glaube einfach, die Broncos-Situation, Sean Payton und so weiter, das ist alles nicht allzu schlecht. Und dann habe ich einen Starting-Quarterback, der eventuell was sein könnte. Den nehme ich hier
Ja.
quasi über den anderen Receivern. Dann habe ich Coleman und McConkey. Sind halt beide Day One, haben die Chance, der Wide Receiver 1 in ihrem Team zu sein und werden
Ja.
halt auch Targets en masse bekommen, nehme ich an. Dann habe ich Jonathan Brooks, Running Back Carolina, wird einfach, also sie berichtet darüber, dass er auch zum Saisonstart fit sein soll oder zum Training Camp schon fit sein soll und dann wird er auch der Starter in Carolina sein und wird da, die haben für den hochgetradet und ja, der wird dann da auch Chancen bekommen und ist halt der einzige Running Back in dieser Klasse, der wirklich dann ein Starter ist ab Tag 1. Und ja, dann würde bei mir Bowers kommen, dann Worthy. Worthy waren wir jetzt ja
Ja.
gerade. Da mu muss ich halt zeigen, ne? Also, du hast halt einen baugleichen Receiver mit Marquise Brown in der Offense. Also, es wird super spannend zu sehen sein, was Andy Reid mit diesen beiden schnellen Receivern und Kelce über die Mitte da bauen kann. Also das wird super, also aus Real NFL wird das super spannend sein und das wird, glaube ich, für Teams auch richtig mies werden, gegen die Chiefs zu
Ja.
spielen. Aber ja, wie groß die Rolle von Worthy dann sein wird, das weiß ich halt nicht, ne? Aber es hat trotzdem einen First-Round-Capital-Receiver der Chiefs.
Ja, absolut.
Ja.
Das,
Genau, dann habe ich noch
okay,
Mitchell
genau.
und Mitchell hat
Ja,
halt
genau.
Concerns, ist halt vom Draftkapital wesentlich schlechter als die anderen. Wir mochten ihn aber auch pre-Draft und ja,
Ja.
Situation ist bei den Colts ist halt ein bisschen mehr crowded. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, deswegen ist ja für mich auch das Ende des Tiers, obwohl ich den Spieler eigentlich mag.
Ja. Okay, gut. Dann ich würde es jetzt noch mal versuchen. Gehen wir es so ein bisschen durch. Wie gesagt, das an 109 Xavier Worthy geht und hier jetzt so ein bisschen das Tier anführt. Jetzt kann man da, wie gesagt, drüber diskutieren. Brock Bowers war ja davor, der wird noch fallen, aber trotzdem, Worthy wird früh gehen in den Rookie Drafts, denn jetzt ist natürlich der Hype da. Kansas City, Patrick Mahomes, sein Speed. So, es wird mir zu früh sein, glaube ich.
Ja.
Einfach weil ich da dann doch andere Spieler sehe mit direkterem Impact. Du hast es schon gesagt, Marquise Brown, baugleicher Receiver ein bisschen, ja, ist tatsächlich so. Natürlich kann sein, dass Hollywood früh ausfällt und dann Worthy so die ganze Rolle für sich hat. Ja, kann sein. Kann sein, dass Rashee Rice irgendwie Großteil der Saison verpasst. Kann sein, muss aber nicht. Und deswegen sage ich halt, wenn tatsächlich Hollywood, Worthy, Rice, Kelce alle auf dem Platz stehen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Worthy so diesen Hit hat. Oder sagen wir so, dann tue ich mir schwer damit auszumalen, dass er der 22, 23% Target Share Guy so schnell ist und so bombige Fantasy-Zahlen auflegt. Dann daher habe ich da ein bisschen Bedenken und würde den ein bisschen später nehmen. Und da glaube ich, dass ich ihn nicht mehr bekommen werde. Ich habe ihn jetzt im Moment an 201 stehen. Für
Ja,
mich,
sehen
dann,
wir
jetzt
ähnlich.
hatten wir den. Bitte?
Sehen wir
Ja,
ähnlich,
genau.
also so, ja.
Genau. Genau. Dann ist ja Brian Thomas im Moment die 1-10 und das matcht mit meinem Ranking, also den habe ich da auch. Du hast, glaube ich, das gut zusammengefasst, Boomer Bust. Für mich die Frage ein bisschen, wie die Target Competition sehe ich ein bisschen kritischer in Jacksonville für ihn, weil ich schon, also Evan Engram, ich glaube, ja, der war ja der Tight End mit den meisten Receptions zumindest letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob auch mit den meisten Targets. Christian Kirk ist jemand, der frisst immer irgendwie Targets. Also es ist halt so und ich glaube auch nicht, dass das aufhört. Und ja, dann klar kommt er da rein. Gabe Davis ist jetzt kein Problem natürlich, der kommt da als Field Stretcher dazu. Aber für mich ist es ein bisschen die Frage aus Kopfschmerzen beim Prospect und auch Target Competition. Aber trotzdem, Lawrence ist ein super Quarterback und es könnte schon abheben. Also, ich denke, er ist da fair gepreist eigentlich.
Ja, genau, Range ist ja hier bei mir auch ähnlich, aber also ich finde einfach, also ich glaube, man hat ja letztes Jahr in Jacksonville ganz gut gesehen, was sie machen wollten, nur Ridley war halt nicht der Receiver, der das da reingepasst hat. Und jetzt haben sie halt mit Davis und Thomas zwei Receiver geholt, die, glaube ich, genau das matchen, was sie machen, halt diese oder was sie machen wollen, diese Deep Balls, Outside Balls und so. Und das ist halt die Stärke von, und ich glaube halt, Brian Thomas ist
Lawrence,
halt wesentlich talentierter als Gabe Davis. So, und
ja.
deswegen sehe ich schon, dass diese Rolle in der Offense einen Wert hat. Engram und Kirk dominieren halt über die Mitte, so, das wird auch so
Ja.
bleiben, die werden die auch ihre Targets haben, das glaube ich auch ganz bestimmt, nur, wie gesagt, ich glaube einfach Thomas wird diese Ridley-Rolle besser ausfüllen oder diese Rolle, die sie in dieser Offense
Ja.
quasi vorsehen, besser ausfüllen und deswegen glaube ich schon, dass das ganz cool hinhauen kann und dass das spektakulär werden könnte.
Ja, gegebenenfalls muss ich auch sagen, dass hier Brian Thomas wirklich noch den einen Spot für mich auch hochwandert und das Tier anführt. Wenn ich deinen Ausführungen so lausche, das ist, ergibt schon auch viel Sinn auf dem Papier und deswegen könnte da der, vielleicht muss ich da mich auch noch mehr, ich habe es ja hier jetzt halt eh schon ganz schön, also ich habe mich ja schon auf den Boom eher fokussiert als auf den Bust-Outcome, aber vielleicht kann man das sogar noch mehr machen. Dann an 11 geht hier Ladd McConkey und der ist jetzt für den Moment, und ich sehe sie wirklich neck and neck, ist er für mich noch an der 9 eben vor Brian Thomas. Und das ist halt zwei Gründe. Ich mochte Ladd McConkey als Prospect gerne und er ist halt jetzt der einzige irgendwie valide Receiver bei den Chargers. Josh Palmer ist ihre Nummer 1 gewesen. Quentin Johnston haben wir beide komplett aufgegeben, dass das was wird. Und jetzt kommt Ladd McConkey da rein. Und man muss sagen, je mehr ich auch über ihn lese, ich glaube, dass das, wir haben ihn ja schon ganz schön auch kritisiert, oder als Prospect kritisiert dafür, dass ja, Slot Receiver und wer weiß, wie viel Ladd McConkey am Ende auf dem Feld steht. Und je mehr ich über ihn lese und auch so von NFL-Analysten, so die seine Rolle predikten, ich glaube, Ladd McConkey ist ein Every-Down-Spieler. Und Ladd McConkey wird eine Mixed-Rolle aus Inside und Outside spielen. Und dann
Ja.
dann dachte ich mir halt sofort, ja gut, okay, also wenn Ladd McConkey kein 70% Snap Guy, sondern ein 95% Snap Guy oder 90% Snap Guy wird, dann ist seine Projection eine komplett andere.
Ja, je mehr man darüber so liest und einfach auch erfährt, ist, glaube ich, für mich auch also der Keenan Allen Nachfolger, ne?
Ja,
Also so
ja.
vom Typ her gefühlt
Ja.
so. Und ich sag mal, mit dem hat Herbert gut gematcht und ja,
Ja.
also ich war jetzt bei McConkey nicht so hoch, muss ich sagen, aber wie
Ja.
gesagt, diese Chargers Number One Receiver Rolle ist natürlich super intriguing und
Das ist
deswegen,
Wahnsinn.
ja, mu muss man einfach, also McConkey, egal was man von ihm hält, muss man ihn eigentlich auf jeden Fall in Runde 1 noch nehmen, meiner Meinung nach.
Ja. Und das war ja auch eine Frage, jetzt muss ich kurz spicken. In unserem Discord kam die Frage, auf jeden Fall, ich glaube, das war im Fantasy Football Talk. Die kam von unserem Hörer Svensson und der hatte direkt gefragt, ist Ladd nun Wide Receiver 4? Der Landing Spot ist wirklich brutal gut. Und ist es verrückt, ihn über Bowers zu sehen in einer Half-PPA-Liga ohne Tight End Premium? Und ja, die Antwort darauf ist, bei mir ist er jetzt die Nummer 4, bei dir war er jetzt, ich weiß nicht, was war er jetzt bei dir, die Nummer 5 oder 6?
Die 6.
Die 6. Aber natürlich ist es eben nicht verrückt, ihn da in der Range als Wide Receiver 4 zu nehmen, und bei dir ist er jetzt auch schon über Bowers. Bei mir jetzt noch nicht, ja. Aber muss man auch sagen, ADP wird ihn vor Bowers spülen, glaube ich, und dann,
ja
natürlich nehme ich Ladd dann auch vor Bowers, oder habe ich, warum sollte ich dann Bowers sozusagen für Bowers reachen? Das sind einfach grundverschiedene Setups jetzt. Bowers irgendwie schon der Talentiertere, aber ja, ich meine, dreh die Rollen, ne? Dreh die Landing Spots. McConkey bei den Raiders und Bowers bei den Chargers. Das wäre Wahnsinn. Und so schnell geht's halt auch, dass man die Rankings anpassen muss.
Ja, ist so. Man kann, also wir haben immer viel in der Vergangenheit gesagt, Talent over Situation, das ist nicht immer so. Ne? Das muss man ganz klar so sagen. Das kann man einfach, und Dynasty ist halt schnelllebig von den Values her. Und ja, das ist am Ende klar immer gut, den talentierteren Spieler zu haben. Aber was nützt es mir, wenn ich dann 2 Jahre warten muss, um überhaupt herauszufinden, ob der vielleicht talentierter ist? So, und das muss man halt sagen. Da muss man das, was man, oder das frühere Wissen teilweise einfach auch vorziehen, ne? Die Situation.
Ja. Sehe ich genauso. Dann war an der Nummer 12, hier quasi, also 1-12, Jonathan Brooks. Mhm. Running back bei den Panthers. Keine Competition. So.
Ja. Ja.
Das Hubbard ist,
und Sanders.
Ja. Also besser hätte es einfach für ihn eigentlich nicht laufen können. Und dann kommen jetzt eben diese Reports, wie du schon gesagt hast, schon zum Training Camp wahrscheinlich wieder fit. Und ja, Jonathan Brooks, das war ja immer das, da fällt er noch das halbe Jahr aus und so weiter, deswegen müssen wir ihn schon runternehmen. Wir mochten ihn ja beide als Running Back gerne. So einfach prinzipiell als Prospect. Und jetzt hat er das Draft-Kapital bekommen, kommt in die Situation, ist der klare Starter. Ich muss sagen, ich empfinde es als Geschenk, dass wir jetzt auch noch einen Running Back haben, der quasi First-Round-Consideration in Rookie-Drafts hat und den man da nehmen kann, ohne sich, ohne die Hände im Kopf zusammenzuschlagen.
Ja. Also wir haben im Prinzip meiner Meinung nach hier in diesem Draft eigentlich 14 First-Round-Picks.
So würde ich
sagen. So, also da könnte ich, also ich habe jetzt hier 14 Spieler, die ich jetzt in auch in einem anderen Draft quasi in Runde 1, im 12er Draft in Runde 1 nehmen, mir vorstellen könnte, ohne wirklich große Schmerzen dabei zu haben.
Ja, ich würde sogar auf 15 gehen. Ich weiß nicht, wen du jetzt rausgenommen hattest, also bei mir hört es dir bei 15 auf, denn, aber zu denen kommen wir ja gleich noch. Also
ja,
wenn wir das durchgehen, ne? Und das ist halt, gebe ich dir komplett recht, du kannst zu diesen 15 Spielern immer sagen, entweder ist das Talent richtig gut oder die Situation ist richtig gut oder zumindest das Draftkapital war überragend. Also wirklich, wow, das ist nicht normal. Ne? Denken wir zurück, wie wir da saßen an 1.11 und dachten, da ist es also wirklich... da ist jetzt niemand mehr da, bei dem ich mir eine Geschichte erzählen kann, die mich überzeugt.
Ja, letztes Jahr, ne, war das nicht
so
überall.
Im Nachhinein, im Nachhinein Sam LaPorta draften, alles okay. Aber so schlau ist man dann eben auch erst hinterher, ne?
Ja, eben.
So, Jonathan Brooks, klare Sache, klarer Running Back 1 der Klasse, wirklich super. Und dann kommt 201, Keon Coleman. Natürlich ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Keon Coleman, aber Pick 33 zu den Bills. Bei den Bills ist nichts mehr. Es ist schon wieder Wahnsinn. Unglaublich. Ja. Was bekommt man da für einen, also Outside Receiver ist bei den Bills, sie haben Gabe Davis verloren, sie haben Stephon Diggs weggetradet. Jetzt kommt Keon Coleman da rein. Es hätte nicht besser laufen können. Es ist der perfekte Outcome.
Ja.
Wahnsinn.
Also du hast halt Curtis Samuel und Dalton Kincaid und Dawson Knox, das sind die, und ja gut, halt James Cook aus dem Backfield, aber das sind die einzigen Receiving Weapons. So, und ja, also wenn
Outside
Keon Coleman
nichts.
nur, ja,
Justin
wenn Keon
Shorter ist
Coleman
die
nur
Target Competition,
einigermaßen, ja,
Dingy.
pff, ja.
Genau, wenn er einigermaßen talentiert ist.
Ja, ich glaube, Mac Hollins, ne? Haben Sie noch?
Ja, McCollins. Ja, das ist also alles wirklich völlig egal einfach. Und wenn der einschlägt, ne, und das ist ja auch, das ist eine Buffalo Offense, das ist Josh Allen als Quarterback. Das ist ja nicht, du bist der einzige Outside Receiver, aber dein Quarterback ist Gardner Minshew. Wo du dann sagst, ja, fuck. Das bringt jetzt eigentlich irgendwie wieder nichts, sondern das ist absolut Killer. Und deswegen muss man ihn nicht, das ist ja mein Spiel, den habe ich an 15, aber in anderen Klassen hätte ich den easy an 10 gehabt. Und zwar ohne irgendwelche Rugrats, ne? Hier, dieses geile Meme. Deswegen, ja, Wahnsinn. Unglaubliche Stärke, die da dieser Draft an der Position hat. Und jetzt kommen wir zu den Quarterbacks so als Abschluss. Bo Nix hattest du an der 9, glaube ich, gelistet für dich so in dem Tier. Ich habe ihn an der 11 und dann kommt Michael Penix an 203, den ich auf 202 habe. Weiß nicht, wo Michael Penix bei dir jetzt war und ob das der Spieler ist, den du vielleicht nicht als First-Round-Pick gewertet hast. Okay, aber hier. Quarterback an 12, Quarterback an 8, Nix Instant Starter, kann ich dir mit allem recht geben, vielleicht zu Nix bisschen noch Prospect-wise. Unfassbar stark in Sack Avoidance, unglaublich stark im Vermeiden von, ja, also von Turnover-worthy Plays. Ist einfach ein Quarterback, vielleicht wirkt er die ganze Offense ab, weil er nur kurz wirft und weil er quasi zu wenig Risiken eingeht, so. Dieses Sam Bradford war doch eigentlich so der Quarterback, ne? So könnte ich mir Bo Nix Karriere vorstellen. Kann sein, dass das ganz übel anzusehen wird, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages kann auch sein, dass das Ding fliegt und er doch ein solider Starter wird und dann kriegst du einen Starter in Superflex auf Quarterback irgendwie Anfang der zweiten Runde nach ADP. Also komplett absurd. Das ist nicht normal.
Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das bei Nix entwickelt mit der ADP über die nächsten Wochen. Also wenn ich einen Starter, Day One Starter einfach am Anfang der zweiten Runde bekommen kann, dann lache ich mich doch ins Fäustchen. Also das muss man einfach probieren. So, und wenn das schief geht, mein Gott, dann geht's schief. Du weißt es aber nach einem Jahr. So, das ist halt auch der Unterschied meiner Meinung nach zu Panics. So, bei dem kann Problem, den klebst du dir 2 Jahre auf Taxi-Spot und dann hast du wahrscheinlich immer noch nicht gesehen, was da läuft. Und das ist eben das Problem mit Panics, was ich habe. Deswegen will ich da nicht so einen frühen Pick investieren. Ja, aber also klar, ist ein Top-10-Pick, ne? Muss man auch nicht drüber reden. Und dass der früher oder später aufs Feld kommen wird, hin und wieder kann sich das lohnen. Man hat es bei Jordan Love gesehen. Ja, aber kann, muss nicht, ne? Deshalb, ja, bin ich bei Panics jetzt nicht so hoch. Aber wenn du Rebuilder bist, ja, mein Gott, ne, wenn du gerade einen tieferen Rebuild oder so angehst, dann kannst du den Pick natürlich schon machen. Das ist schon okay.
Also für mich, ich muss sagen, ich habe da den vielleicht etwas positiveren Blick auf Panics. Ich sag, Pick 8 im Draft. Sie kommen raus aus Cousins Vertrag. Cousins wird einen Markt haben, glaube ich auch. Der wird eine gute Saison spielen, meine ich. Und wenn Panics da solide aussieht und die sagen, okay, das ist jetzt die Zukunft, kann ich mir absolut vorstellen, dass die nach einem Jahr sagen, Kirk, war eine gute Zeit. Hier kriegst du irgendwie vielleicht kriegst du sogar einen Late First für Kirk im nächstes Jahr in der Offseason oder halt einen Second Round Pick quasi als Falcons und sagst so, well, thank you for the service. Und jetzt hat Ciao. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt auch die dahinterliegende Strategie ist. Und dann kriegst du Penix im Prinzip im zweiten Jahr. All das, was wir bei Kirk ja gesagt haben, großer Free Agency Gewinner, Wahnsinn. Die Waffen bei den Falcons sind ja schon da. Michael Penix kommt ja dann auch in die Situation und hat auch Drake London, Kyle Pitts, Bijan Robinson schon um sich rum. Da muss nicht viel passieren und schon hast du einen echt einen Quarterback in super Umständen und hast ihn hier für den 203, 202, wann auch immer du ihn picken musst, hast du ihn da bekommen. Außergewöhnlich.
Klar, das ist natürlich das Top-Outcome, ne? Also sicher,
Ja.
wenn das so kommt, dann will ich dir nicht widersprechen. Das ist sicherlich auch, warum man ihn in Anfang Runde 2 dann auch nimmt, ne? Also das ist sicherlich der Punkt, klar.
Klar, klar. Gut, dann geht's los. Dann kommt eben noch AD Mitchell und der ist ja schon bei uns beiden dann auch an dem Punkt an Bord. Ich glaube auch, ja, nee, bei mir ist er, sorry, muss ich mich korrigieren, bei mir ist er, kommt er ein bisschen später. Er kommt hier eben in der ADP jetzt hat an 204. Du kannst ja vielleicht mal, wenn du ihn ja auch drin hast, ein bisschen den Upside-Case zu AD Mitchell nochmal machen. Ich komme dann, glaube ich, mit, also warum ich ihn so früh wahrscheinlich nicht nehmen werde.
Ja, also positiv ist, er ist halt das, was den Colts im Prinzip gefehlt hat, so ein großer Outside Receiver. Sie haben halt mit Pittman den Possession Receiver, sie haben mit Downs den Slot Receiver und bekommen halt mit Mitchell eben diesen, na, ich sag mal, Outside X Receiver, der halt ja da wirklich auch sehr talentiert ist. Ich glaube, rein vom Talent her wäre er auch früher gedraftet worden. Da gab es ein paar Off-Field-Concerns. Und ja, also Mitchell ist ein spannender Spieler. Viele hatten ihn halt auch als irgendwie vierten Receiver, glaube ich, auf ihrem Board. Und ich sehe da schon jede Menge Upside. Natürlich negativ, kannst du jetzt ruhig was zu sagen. Aber versteh ich auch, aber ich denke, hier Mitte Runde 2 macht man da nicht so viel mit falsch.
Nee, absolut. Also hier, wenn man echt sich aufs Talent fokussieren will, finde ich, gehört er hier auf jeden Fall hin. Und an den Spieler glaube ich eigentlich schon. Mein größter Negativpunkt ist jetzt auch nicht das Draftkapital oder die Off-Field-Issues, sondern die Situation. Colts einfach. Ich glaube, es wird eine brutal run-heavy Offense. Anthony Richardson ist ein Spieler, das ist halt nicht der nächste Justin Herbert in Sachen Pass-Attempts, sondern eher der nächste Lamar Jackson. Und ja, wie viel Receiver kannst du damit featuren? Und dann gibt es da einfach Pittman und der glaube ich, ist weiterhin einfach die Eins in Sachen Target Share. Dann, klar, wenn AD Mitchell die Eins wird und wirklich besser ist als Michael Pittman, das ist eigentlich fast schon die Grundvoraussetzung dafür, dass er halt Fantasy richtig relevant wird. Josh Downs ist halt auch gut. Dann gibt es da, also Alec Pierce springt da zwar noch rum, ich meine, der ist nicht gut, aber ich bin mal gespannt, ob er ihn so instant komplett auf die Bank verdrängt. Jetzt einfach so aus einem, er ist der Rookie, der reinkommt und so weiter. Den ganzen Spaß haben wir doch auch schon 100 Mal gesehen und da
Ja.
könnte ich mir vorstellen, dass das sehr frustrierend wird. In dem Sinne von, Alter, jetzt halt, kannst du nicht endlich bitte Alec Pierce benchen und AD Mitchell die Rolle geben? Wir alle sehen und wissen, dass er besser ist. Aber das ist, glaube ich, das könnte wieder so ein Pain werden da nächstes Jahr. Und deswegen bin ich bei AD Mitchell eben ein bisschen skeptisch und habe ihn eher so Richtung Ende zweite Runde. Ich habe ihn dann erst im. Ja, ich habe ihn am Ende des jetzt. Kommenden nächsten Tiers quasi an der 20 ist er bei mir und das ist ja dann 2-0, ja, so 8.
Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es, warum. Und also ich glaube einfach so an das Talent des Spielers, weswegen ich ihn jetzt hier, glaube ich, noch ein bisschen höher habe. Aber
Ja.
die Punkte sind auf jeden Fall valide. Und ich sag mal, das ist eher auch ein Spieler, den du dir wahrscheinlich ein Jahr aufs Taxi setzt, anstatt
Ja.
damit Production in Jahr 1 oder mit der Production Jahr 1 zu rechnen, ne? Oder eher ein
Ja.
Bestball-Spieler halt eben auch, ne?
Ja. Ja, fair. Dann haben wir an 205 bzw. an 17 Trey Benson, den zweiten Running Back. Und ja, das matcht auch ganz gut mit meinem Board. Das ist nämlich der Spieler, den ich hier im nächsten Tier habe. Wir sollten hier vielleicht jetzt auch nochmal, ich fand das von der Struktur her besser, einfach mal jeweils unsere Tiers kurz vorstellen. Wie viele Spieler hast du da drin? Bei mir sind sechs.
Ja, ich habe auch sechs.
Ja, ich sage einmal ganz kurz, wen ich habe. Das ist Trey Benson, Ricky Pierce, Sol Jalen Polk, Jermaine Burton, AD Mitchell eben und Xavier Leggett.
Okay. Ja, ich habe jetzt hier Legette Penix, Pearsall, Benson, Polk, Roman Wilson.
Okay, gut. Dann gehen wir hier einfach mal durch anhand des ADPs. Trey Benson bei uns beiden dabei. Ich denke, relativ klar. Ne? Irgendwie straightforward. Ist an 66, also frühe dritte Runde, zu den Cardinals gegangen. Wir beide haben keine große Angst vor James Conner irgendwie sozusagen. Oder sehen die Staffelstabsübergabe, die könnte halt da sein. Und da ist ein schöner Case zu machen, damit dass Trey Benson hier auch eben in 2024 schon explodiert, production-wise.
Ja, muss man mal sehen, finde ich. Also ich glaube, ob das direkt, also solange James Conner da noch sein Kadaver übers Feld schiebt, wird das wohl noch nicht so sein, dass der da eine relevante Rolle kriegt, glaube ich. Oder
Das glaube ich
beziehungsweise
auch.
er wird vielleicht einen Share bekommen, aber Conner ist ja gefühlt auch schon seit 4 Jahren Sportinvalide. Also das ist ja auch Teil der Wahrheit. Und ich sag mal, da wundert es ja auch keinen, wenn der irgendwann mal, ja, dann einfach nicht mehr aufs Feld zurückkehrt oder so. Also, ja, klingt hart, aber ja, muss man, glaube ich, einfach auch so sagen. Und ich glaube, da die Situation, die Opportunities gab es bei den Cardinals. Es gab halt nur halt noch nie irgendjemanden, der das ausfüllen konnte. Und Benson ist, glaube ich, schon solide als Running Back und ja, irgendwie so solider Nachfolger von Connor einfach.
James Conner hat also verpasst in jeder Saison Spiele. Das ist halt einfach der Punkt. Also es ist quasi sicher, dass James Conner keine 17 Spiele machen wird. Und das werden die Momente sein, in denen Trey Benson die Chance bekommt. Und sollte er gut sein und da dann explosiv aussehen, dann kann das sein, dass er diese Rolle auch nicht mehr hergibt. Bei James Conner, vieles ist aber kein Unterschiedsback. Der ist ein guter Goal-Line-Runner, das ist ein guter Contact-Runner, aber das ist keiner, den ich mir ansehe und bei dem sich auch die Cardinals, glaube ich, denken, unser Leib und Leben hängt an James Conner in der Offense. Der wird, wenn er fit ist, immer spielen, das ist alles kein Thema. Aber wenn Trey Benson wirklich besser ist, explosiver ist, mehr Big Plays kreiert für die Offense, dann glaube ich, dass er einfach auch einen großen Share behalten wird, sollte, also in dem Moment, wenn er sich quasi beweist. Und diesen Upside-Case, den kann man natürlich, also wir reden hier von Mitte, zweite Runde. Da gehe ich ja, versuche ich ja diesen Upside-Case zu finden. Welchen Spieler habe ich denn da, bei dem ich eine gute Chance habe, dass der hittet? Und dann, da gehe ich ja nicht mehr jetzt nur nach Floor. Also der spielt sofort X% der Snaps, sondern was ist der Weg hin zu Hit? Ja, so, genau. Wir sind uns einig, ich sehe. An 18, 206 geht im Moment noch Troy Franklin nach ADP. Ich denke, das kann man ein bisschen skippen. Das ist definitiv natürlich noch heavily influenced von den Tagen vor dem NFL-Draft. Der wird in die dritte Runde fallen, ist bei uns natürlich dementsprechend hier noch nicht an Bord. Dann geht an 19 jetzt Ricky Pearsall, ist auch bei mir der nächste Spieler in dem Tier. Bei dir ist er ein bisschen weiter hinten. Kann ich vielleicht hier einmal den Upside Case machen? Ich glaube, Ricky Pearsall ist ein Spieler, den ich jetzt nicht, den wiederum drafte ich nicht für 2024. Ich glaube, ist der Debo-Nachfolger, den die Niners jetzt schon gedraftet haben. Alles, was da ist, zumindest mein klarer Eindruck. Mich würde es ehrlich gesagt jetzt nicht mehr wundern, wenn sogar ein Debo-Trade noch passiert vor der Saison. Oder dann Anfang der Saison, wie auch immer. Wirkt sehr so. Und in dem Moment, wo das passiert, ist es natürlich für Ricky Pearsall auch wiederum der Weg zu mehr Targets, mehr Production. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, wie immer bei den Niners-Waffen. Wie viel kannst du machen, wenn dann CMC, Kittle, Ayuk weiter da sind?
Ja, genau. Wie gesagt, Gerüchte um einen Trade von einem der Wide Receiver der Niners stehen ja die ganze Zeit irgendwie im Raum. Und das ist das, worauf du hier hoffst, wenn du, also er hat das Draftkapital und darauf hoffst du. Passiert der nicht, dann wird Pearsall auch keine Rolle spielen in Jahr 1, da bin ich mir sehr sicher.
Ja, Denke ich doch auch. Dann haben wir als nächsten Spieler Blake Corum tatsächlich. Ich meine, Running Back 3 der Klasse ist immerhin noch in. Er ist an 3. Warte, Moment, ich muss kurz spicken. An 83 ging er zu den Rams. Vielleicht hier einmal dein Blick drauf. Wie siehst du Corum? Wo hast du ihn? Ich hatte ihn ja nicht in diesem Tier. Du glaube ich auch nicht.
Ne. Kommt bei mir dann im nächsten.
Ja, same, same. Ende zweite Runde, Anfang der dritte Runde.
Ja, genau.
Ich glaube, wir
Ja.
sind nicht so hyped. Vielleicht einmal kurzer Blick auf Corum und Kyren Williams. So.
Ja, also Corum wird der Komplementärback zu Kyren sein. Also ich denke mal, das wird auch ein bisschen in die Touches von Kyren reinfressen. Das kann man,
Ja.
glaube ich, schon sagen. Also der wird jetzt nicht mehr diese Workload haben wie im Vorjahr. Aber Corum wird halt keinen Standalone-Value haben für Fantasy und ist ja auch schon ein bisschen älter. Ist nicht gerade der, auch nicht der Back, wo ich sage, jo, der wird jetzt Kyren auf jeden Fall verdrängen. Und ja, also das ist eigentlich, wir hatten ja immer so ein bisschen gehofft, Chargers, er kann da
Ja.
vielleicht der Leadback werden oder sowas, aber also für mich ist das ein Spieler mit, also sollte Kyren was passieren, klar, dann ist es halt ein super Backup, den ich auch, also den man rostern will, aber wenn ich den Pick traden kann, mit dem ich Corum draften würde, dann würde ich das auf jeden Fall tun. Also überhaupt nicht hyped, ihn irgendwie zu nehmen.
Ja, komplett bin ich hundertprozentig auf der Linie. Und deswegen für den Moment eher nicht so relevant. Wenn den hier aber Leute nehmen wollen früh, freue ich mich. Nächster Spieler, der hier kommt, Xavier Leggett. Panthers sind nochmal hochgegangen in die erste Runde. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber sie haben offensichtlich gesehen, er ist ein Fifth-Year-Breakout-Kandidat, also brauchen sie die Fifth-Year-Option. Sonst lohnt sich der Pick nicht. Und ja, jetzt haben sie Jonathan Mingo 2.0. Nachdem Jonathan Mingo letztes Jahr schon so eingeschlagen hat, dachten sie sich, come on, holen wir doch uns doch den gleichen Typ Receiver nochmal. Du
Unfassbar.
schüttelst nur den Kopf.
Also ja, zuerst sei gesagt, ich nehm auch Leggett hier irgendwie Mitte der zweiten Runde. Ich habe ihn sogar hier an 2-4, glaube ich. So, alles okay. Man muss es einfach irgendwie, vielleicht hittet ja mal einer, aber an sich, die Panthers sammeln halt mittelmäßige Receiving Weapons. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. So ein Sammelsurium an Mittelklasse-Receivern sucht wirklich seinesgleichen. Und Leggett, ja, ist irgendwie schon einigermaßen, also man kann sich auch ein Upside-Szenario vorstellen mit ihm. Aber so, deswegen muss man ihn ja auch draften, weil wenn er hittet, dann ist er halt auch die wahrscheinlich Nummer 1 Waffe da. Aber ja. Wie groß diese Hoffnung dann ist, ich glaube, also ich könnte mir auch vorstellen, dass der bei mir noch ein bisschen abrutscht jetzt so, vor allem aufgrund meiner Instant Reaction, aber die Optionen dahinter sind jetzt auch nicht so wirklich intriguing, von daher, ja, also da bin ich auch alles andere als hyped.
Also ich bin einmal vielleicht, was Dave Canales, Head Coach der Panthers, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was er da gesagt hatte zu Leggett. Er
Nee,
sagt,
habe ich nicht.
out of the backfield, Jet Sweeps, Short Crossers, Perimeter Screens, down the field posts, there really isn't much else we do with receivers. He has done it all.
Okay.
Okay, gut. Wenn du halt jetzt, wenn du sagst, okay, ich brauche eh, also wir machen hier eh nicht mehr als einfach, also ich brauche kein Route Running, sagt er ja im Prinzip so. Ist mir egal. Und ich weiß, was Leggett kann und was er nicht kann. Aber das, wenn er wirklich diese klare Rolle für ihn hat, in der er mit seiner Physis und Power und Geschwindigkeit so überzeugen kann, das kann klappen. Das ist jetzt halt auch hier der Upside Case, so ein
Ja.
bisschen. Das ist wie Debo Samuel hat auch in der NFL funktioniert, obwohl er quasi keine Routen laufen kann. Ja, aber das muss halt matchen, ne? Da muss halt genau das Scheme und der Coach muss matchen zu dem Spieler. Mal sehen, ich bin gespannt. Ich habe ihn ja auch an ADP. Ich mache mich ja wirklich nur darüber lustig, dass die Panthers an 32 halt wieder so einen Spieler draften. Und das, wo sie unbedingt Floor auf der Receiver-Position bräuchten. Also die hätten ja so unbedingt, warum nehmen die nicht einen AD Mitchell, ne? Der einfach viel mehr als Talent kann, so, ne? Ja.
Wobei ich schon sehe, dass sie Ceiling brauchen, ne? Also gar nicht mal,
ja, ja.
Also Floor haben
ja,
sie ja, aber
sorry,
also
sorry,
ich,
ja,
ich finde,
war falsch gesagt eigentlich, genau.
Genau, weil Mitchell, deswegen glaube ich auch, also Mitchell
Ja.
ist halt auch eher ein Ceiling-Kandidat und der würde für mich hier auch viel, oder hätte für mich hier auch viel besser gepasst. Du hast halt Thielen und Deontay Johnson, so, die sind halt
Ja.
grundsolide. Und die
Ja.
haben die bringen dir halt deinen Floor mit, aber du brauchst halt auch irgendjemanden, der mal einen Gegner tief schlagen kann oder ne, diese Sachen eben. Und ja, gut, bringt ein Legette ja auch. Ein Legette ist ja im Prinzip ein schlechterer Eddie Mitchell, wenn man so will. Also vom Skillset her.
Also für
Ja.
mich wirkt das wie ein sehr viel schlechterer DK Metcalf, so wenn ich den angucke.
Ja.
Und ja, wir werden sehen. Am Ende muss man natürlich das Draftkapital hier respektieren, muss ihn da nehmen. Aber
Genau.
das ist halt so der klassische Kandidat wieder. Jeder weiß, der bastet. Dann bastet er und dann sagt jeder, ja, okay, klar, war eigentlich logisch, dass er bastet. Und das ist so,
Ja.
das ist wirklich genau die gleiche Story wie bei Mingo. Und sie machen es back to back einfach
Ja.
in Drafts. Und das ist halt wirklich witzig.
Ja. Aber du kannst einen First-Round-Receiver irgendwie Mitte der zweiten
Ja.
Runde einfach nicht liegen lassen. Das muss man einfach hier
Ist
so
auch so.
sagen und
Ist auch
deswegen
so.
ist er hier auch, ja.
Ja, klar, natürlich gehört er da auch hin. Ist ja auch, am Ende ist ja, auch da muss man ja wieder sagen, du bekommst Mitte, Ende, zweite Runde einen First-Round-Receiver. Ist ja absurd. Ist ja schön. Schön, dass sie ihn da jetzt wieder genommen haben und dass man nochmal einen Prospect mehr hat, bei dem man sich eine Geschichte erzählen kann, bei dem man dran glauben kann. Dann haben wir an der 22, also an 2.10 Roman Wilson, der bei den Steelers gelandet ist. Ich habe ihn auch erst im nächsten Tier. Du hattest ihn, glaube ich, hier jetzt schon dabei, oder?
Ja.
Dann sag uns doch
Ja.
mal. Ich meine, Roman Wilson, ist es natürlich die Opportunity in Pittsburgh durchaus da, ne?
Ja, genau. Also jetzt erstmal die, wie soll ich das sagen, die irrationale Herangehensweise. Pittsburgh kann eigentlich Wide Receiver. Also,
Helmet
nein,
Scouting
das ist aber jetzt.
andersrum.
Wie bitte?
Helmet Scouting andersrum. Das ist so ein bisschen wie, ah, ist
Genau.
ein Ohio State Receiver, aber nee, jetzt ist es der Pittsburgh Receiver.
Ja, genau. Also grundsätzlich, ja, aber also ich glaube, Roman Wilson ist halt so ein echt so ein guter Slot-Receiver, solider Slot-Receiver. Sie haben ja halt Diontae abgegeben, haben wir gerade drüber geredet, und du hast Pickens outside und sonst hast du Freiermuth, aber du hast keinen Receiver. Und deswegen glaube ich, Wilson wird auch schnell das Feld sehen. Und ja, ich glaube, dafür ist er auch gut genug. Ceiling fehlt mir so ein bisschen bei ihm, aber alles andere, also ich glaube, dass er ein grundsolider Receiver ist, so, der auch früh das Feld sehen wird, früh auch Production haben wird. Ob das jemals irgendwie, wie gesagt, was zu was Größerem reicht, das darf
Ja.
bezweifelt werden. Aber ich glaube, wenn du Floor picken willst, dann pickst du hier Roman Wilson, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Bust wird einfach.
Ja. Denke ich doch auch, bin da auch ganz, ganz, an sich bin ich da ganz positiv. Ich bin mal gespannt. Ich hätte im ADP nicht gedacht, dass er so früh geht. Wahrscheinlich werde ich dann ein bisschen weniger von ihm haben. Aber ja, ist halt immer,
Ja.
genau, wie du sagst, ist mehr Floor als andere Kandidaten, die später gehen. Muss man sehen, was passt für das jeweilige Team von dem Rookie Draft Manager sozusagen. Wie viel Floor einem hilft auf Receiver, ist dann wiederum die andere Frage, wenn er da seine Wide Receiver 4, Wide Receiver 5 Saison spielt. Aber klar, Woche für Woche, wenn du mal noch ein bisschen Depth brauchst, dann kann Roman Wilson schon was werden.
Ja, ich werde keine
Zwei Spieler
Träne
machen wir
verdrücken,
noch.
wenn mich da
Sorry?
einer
Ja?
sniped.
Bitte?
Ich sage, ich werde keine Träne verdrücken, wenn mich da einer sniped, so bei ihm. Ne? Also
das
so viel muss
verstehe
ich
ich.
auch schon sagen.
Ja. Zwei Spieler haben wir noch. Dann haben wir unsere Top 24 ADP durch. Zuerst Jalen Wright bei den Miami All-Speed Dolphins. Ja, was sollen wir da sagen? Traden irgendwie, ich glaube, einen nächstjährigen Third-Round-Pick haben sie getradet, um an 120 dann Jalen Wright zu draften, weil sie unbedingt noch die Speed-Running-Back-Option brauchten. Es war
Ja.
uns allen nicht bewusst, dass Jalen Wright noch gefehlt hat, um das Roster der Dolphins zu vervollständigen. Aber gut.
Ich freue mich auf die Aufstellung, wenn sie mit drei Running Backs im Backfield rauskommen. Mostert, A-Chain und Wright. Das würde mir auf jeden Fall gut gefallen.
Ja, und dann noch Waddle und
Als
Hill einfach. Dann ist das
ja,
halt,
genau.
ich weiß nicht wie. Das ist doch dann, was ist denn das dann für ein Personnel? Das ist 30 Personnel.
Ja, irgendwie. Gott. Ja, naja, also Spaß beiseite. Für mich, also ich mochte Jalen Wright pre-Draft. Ich werde ihn jetzt nicht mehr anpacken. Also vielleicht Ende dritte Runde oder sowas, alles okay, kann man ihn gerne nehmen, aber es sind halt A-Chain und Mostert da. Das ist halt, Wright wird halt quasi so der direkte Nachfolger von Mostert wahrscheinlich schon sein. Aber ja, also darauf zu warten, irgendwie, dass da einer einen Split-Backfield-Role bekommt. Und wie gesagt, der wird halt hier und da mal eingesetzt werden. Aber im Endeffekt, ja, bin ich da jetzt überhaupt nicht hyped mehr und will ihn auch nicht in der zweiten Runde draften.
Ja, gehe ich komplett mit, ist ein katastrophaler Landing-Spot. Vielleicht bringt Mike McDaniel die Triple Option zurück, wir wissen es nicht, aber Jalen Wright hat aller Voraussicht nach keine Fantasy-Relevanz. Dafür bin ich auch zu hoch bei A-Chain quasi. Es ist, also ich glaube, diese Rolle füllt er einfach aus und selbst wenn man sagt, ja gut, das ist das Mostert-Replacement, ja, okay, aber dann bist du halt immer noch. Also was ist das dann? Was ist dann irgendwie die Rolle? Ja, nee, das
Nee,
ist
ich glaube im
schwierig
nächsten
und
Jahr.
ja, im nächsten Jahr dann genau, okay, aber das ist, also ich muss auch sagen, dann ist es sogar blöd für A-Chan, wenn er jetzt tatsächlich zu gut ist, Jalen Wright, am Ende hast du dann zwei so, wow, okay, die machen super Big Plays, kriegen wenig Touches, sind dabei super effizient und keinen kannst du richtig aufstellen und spielen lassen und so. Also es ist wirklich, rundherum war dieser Pick komplett Katastrophe. An 2:12 haben wir jetzt den letzten Jalen Polk. Bei uns beiden in diesem Tier auch gewesen jetzt. Wir sind beide höher als 2:12. Bei ihm ist zu den New England Patriots gegangen, Anfang der zweiten Runde an 37. Und ja, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, irgendwie es gibt nicht viele Optionen in den oder Waffen in dem ein oder anderen ja, Receiver Core oder bei dem einen oder anderen Team. Die Patriots sind so ein Fall. Da gibt es jetzt Demario Douglas, Kendrick Bourne, Jalen Polk, ich weiß gar nicht, ja, Hunter Henry. Und Jalen Polk hat halt eine absolute Prime-Option, sich sofort als Nummer 1 Receiver zu etablieren. Dazu eben Drake May als Quarterback. Für Polk ist es ideal gelaufen.
Safe. Also finde ich ultra spannend so. Also bei dem Spieler, ja, fand ich Pre-Draft an sich okay. War da in Washington, hat er letztes Jahr eine ganz gute Rolle gespielt.
Ja.
Aber ja, jetzt in New England bekommt er halt die Chance. Wie gesagt, sollte Day One die Chance halt bekommen. So, und deswegen kann man ihn auch ruhig im Draft dann halt mal Mitte, Ende, zweite Runde nehmen, finde ich, und dann einfach gucken, was passiert. Sollte er einschlagen, hast du wahrscheinlich den Nummer 1 Receiver der Patriots, und wenn nicht, dann halt nicht. Aber wie gesagt, die Downside der Spieler hier in der Range ist, glaube ich, jedem mittlerweile bewusst.
Ja, absolut. Also wirklich super. Ich glaube, ein super Value-Pick at ADP. Bin gespannt, wo der noch hinwandert, ob er es ADP-wise Mitte zweite Runde hinschafft, aber ich glaube, da gehört er eigentlich hin. Und deswegen dort im Moment, also solltet ihr früh draften, ne, und schon dabei sein, dann wäre das ein Spieler, den wir hier ganz klar highlighten und sagen, Augen auf, bevor man hier eben weiß ich nicht, Blake Corum, Leggett. Gut, du hast Leggett, glaube ich, sogar noch über ihm, oder?
Ja, habe ich noch, aber da bin ich mir
Noch,
nicht so
ja.
sicher, ob das so bleiben wird.
Ja. Also da gibt es schon bei Poke ganz klar die Möglichkeit, er hat die Opportunity und ja, man darf es nicht übertreiben, aber er ist auch talent-wise, er ist keine Katastrophe. Und deswegen, ja, gibt es durchaus echt hier einen guten Case zu machen für ihn mit der zweiten Runde. Und ja, das so ein bisschen unsere Reaction zum NFL-Draft. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendjemanden highlighten, unbedingt, den du jetzt schon ganz klar auf der Uhr hast für die dritte Runde? Ein Sleeper-Namen, den du, also ein Spieler, den du überall nehmen willst am liebsten.
Also ein Spieler, den ich höchst interessant finde, ist im
Ja.
Prinzip Kimani Vidal, Running
Ah,
Back aus
ja.
Troy. Den haben die
Ja.
Chargers in der sechsten Runde genommen. Und die Chargers haben halt nur den Gus Bus und sonst halt niemanden.
Ja.
Und weiß ich nicht, finde ich spannend, sicherlich Runde 4. Sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, ob man ihn
Ja.
da noch bekommt, aber also so, das ist ein Spieler, den ich als Sleeper zumindest mal auf dem Zettel habe. Ja, aber sonst schaue ich noch. Also ich habe noch ein paar Kandidaten, aber will jetzt auch nicht zu viel
Nee,
vorgreifen
nee.
da. Wie ist es bei dir? Hast du noch irgendjemanden, den du
Ja, also
nennen möchtest?
jemand, den wir jetzt noch nicht genommen haben, bin gespannt. Er ist halt im ADP jetzt auch noch nicht. Ah ja, hier ist er auf 29 noch gelistet. Ben Sinnott, Tight End der Commanders. Er hat jetzt Zweitrunden-Draft-Kapital bekommen. Und ja, ist immer schwierig mit Tight Ends auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie in Washington halt auch da echt nix. Und finde ich einen ganz spannenden Kandidaten jetzt aufgrund ja, der Situation und Opportunity. Bin gespannt, wo dessen ADP am Ende läuft, aber wenn ich den mit einem frühen Drittrunden-Pick bekommen könnte, wäre das jemand, den ich da sehr gern nehme.
Ja. Habe ich auch tatsächlich auf 3-1 in meinem
Ja.
vorläufigen Ranking.
Ja. Gut, aber Sleeper machen wir dann vielleicht nochmal wann anders mit ein bisschen mehr Fokus. Ansonsten
Yes.
war es das jetzt halt von uns erstmal. Wir hören uns dann wieder. Wir wünschen euch schon mal ganz viel Spaß bei denjenigen, die schon früh starten mit ihren Rookie Drafts. Viel Erfolg. Und ja,
Jawohl.
hat Spaß gemacht, weil es einfach auch so viel positive News gibt und wir nicht drüber reden müssen, wen wir alles unterwegs quasi verloren haben als Prospects, die wir groß eingeplant hatten.
Nee, stimmt. Das ist dieses Jahr echt mal also sehr viel positiver gelaufen als auch in manchen Vorjahren.
So ist es, so ist es. Gut, Phil, ich danke dir, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag und wir hören uns.
Ebenso. Alles klar, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.